Noviglas Podcast History.
Hallo und herzlich willkommen, Zdravi Bili, zum Geschichte-Podcast von Novi Glas. Ich bin wieder mal nicht alleine, sondern dieses Mal wieder mir gegenüber sitzt Ralf. Hallo, servus Ralf.
Ja, servus, Zdravi Bili. Also wirklich wunderschön auch. Wir sitzen da im schönen Filesch auf der Dachterrasse von mich und lassen uns ja gerade so von der Sonne vorbeischeinen an uns.
Lass mal. Ja. Herzlich willkommen am tatsächlichen Umbilicus Mundi.
Jetzt haut er schon sein Latein raus.
Na ui, bitte.
Einmal in Rom gewesen am Wochenende und schon nur noch Latein gesprochen.
Na, ich habe meinen Stohwasser im Kopf. Da braucht man gar nicht diskutieren. Der Grund, warum wir uns hier befinden, ist ein ganz spezieller. Wir machen heute eine Begehung eines historischen Schauplatzes. Und der passt zusammen zu dem Thema, das wir uns für heute vorgenommen haben. Denn wir zwei unterhalten uns heute über die sogenannte Reichsschutzstellung beziehungsweise den Südostwall, der gar nicht so weit von hier, sogar noch in Sichtweite, wenn du rüberschaust, verlaufen ist. Wir werden dann später auch noch an die Grenze rausfahren und uns diese Überreste des Südostwalls ein bisschen näher anschauen. Ja, Ralf. Der Südostwall. Was ist das?
Soll ich uns mal ein bisschen ein Bildchen malen, wo
bitte,
wir uns da befinden? Ne?
Mit Fingerfarben.
Mit Fingerfarben. Ich meine, es wird schon aufgefallen sein von den Worten, die du das benutzt hast. Da ist schon das Wort Reich gefallen. Wir sind wieder mal so in der Nazizeit unterwegs. Mhm. Beziehungsweise der Südostwall, da kommen wir dann später hin, wird dann so richtig relevant erst zu Kriegsende eigentlich, 44, 45. Aber man kann, glaube ich, schon ein bisschen früher mal einsteigen, um da mal sich vorstellen zu können, warum irgendwer auf die Idee gekommen ist, da irgend so einen Wall hinter Nikitsch hinzubauen. Und das fängt im Prinzip damit an, wenn wir mal dieses sogenannte Deutsche Reich uns anschauen, was ja dann da mit dem Anschluss Österreichs entstanden ist. Da sind wir jetzt anno 1938. Da sind jetzt ja Grenzen entstanden, die in weiten Teilen sogar von der Nazi-Führung, die ja sonst von Grenzen wenig gehalten haben, irgendwo als finale Reichsgrenzen so gesehen wurden, zumindest in der Region da. Ne? Und damit sind dann eigentlich in der Zeit schon, also das sind wir jetzt vor dem Kriegsbeginn eigentlich schon, erstmals dann schon auch Ideen aufkommen, dass man das so verteidigen könnte. Ne? Weil das ist Reichsgebiet, dahinter ist Ungarn. Auch die Nazis haben jetzt nicht unbedingt gesagt, dass Ungarn zum Reich gehören soll. Also das hat man schon irgendwo als Finalung gesehen. Das ist in anderen Teilen Europas übrigens auch passiert, dass man da dann Befestigungen gebaut hat. Das ist hier jetzt nicht der Fall, aber im Prinzip kann man das ja so als eine große Verteidigungslinie sehen, wenn man nämlich weiter in den Norden schauen, im heutigen Polen, damals das, was die Nazis als Ostgrenze des Deutschen Reichs gesehen haben, hat man den sogenannten Ostwall gebaut oder Warte-Oder-Linie, was auf jeden Fall, Warte-Oder-Festung, ist ja wurscht. Da hat man schon deutlich vor dem Krieg 34, also eigentlich knapp nach der Machtübernahme, angefangen zu bauen zum Beispiel. Aber das ist im Trend der Zeit. Ne? Also die Nazis haben das ja auch im Westen gemacht, da hat es auch den Westwall gegeben. Und wenn man in Richtung Krieg schaut, der Atlantikwall ist ja wahrscheinlich den meisten noch ein Begriff, der dann noch in Richtung Frankreich und Benelux ja in Richtung Meer gelegt worden ist.
Es hat ja auch in anderen Teilen Europas, nicht nur im Deutschen Reich, diese großen Anlagen,
klar,
gegeben.
Maschinolinie.
Maschinolinie zum Beispiel eben.
Richtig, ja. Richtig. Also deswegen, ja, Trend der Zeit. Vielleicht unter den Nazis nochmal stärker, aber sicher nicht exklusiv. Also genau. Da kommt die Idee her, würde ich sagen. Aber gerade hier in der Region hat das in den 30er Jahren, vor allem ja Österreich sowieso erst ab 38, das sind wir schon relativ nah am Krieg, erstmal keine allzu große Rolle gespielt. Es hat ein bisschen so Planungen gegeben in der heutigen Slowakei oder auch damaligen Slowakei. Das war ja so ein quasi Rumpfstaat, nachdem dann die Tschechoslowakei zerschlagen wurde. Da hat man auch schon Planungen gemacht, so eine Verteidigungslinie durchzuziehen, die dann später auch Teil des Südostwalls wurde, aber auch das nicht übermäßig weit gereift. Hat natürlich jetzt mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, ne? Also 39 im September beginnt es und da sind die Prioritäten dann erstmal andere, ne? Und vor allem ist das Nazi-Regime da im Angriffskrieg und da ist so ein Wall dann nicht die höchste Priorität schlicht und ergreifend gewesen. Hat man auch in der Form dann gerade nicht für nötig erachtet. zumindest im Osten nicht. Ja, und das hat sich eigentlich dann erst geändert, als die Niederlage bei Stalingrad deutlich wurde, 42-43. Da kommt dann erst der Moment auf, wo auch von Hitler ausgehend, was ja doch eine gewisse Zeit gedauert hat, bis die Realisation gekommen ist, dieser Krieg von einem Angriffskrieg in einen Defensivkrieg dann ja umgestaltet wurde. Ne? Und jetzt, wenn wir dann wirklich so Anfang 43 da vielleicht so als Kipppunkt nehmen, da kann man jetzt dann sehen, dass diese Ideen von irgendwelchen Wellen und irgendwelchen Verteidigungslinien und irgendwelchen ja Begrifflichkeiten auch, was halt einfach diese Verteidigungsfähigkeit des Deutschen Reiches angeht, dann immer häufiger vorkommen. Also wir haben nach Stalingrad immer wieder solche Linien, die da gezogen werden, erst noch in Russland, dann aktuell wieder relevant, tragischerweise am Dnieper, was ja auch eine recht klassische Verteidigungslinie war. Und die wurden dann auch immer so benannt. Ne? Irgendwann war es dann die Festung Europa, die man da verteidigen wollte. Dann irgendwann ist es eng worden mit Europa, dann hat man gesagt, ja, die Festung Deutschland. Irgendwann bekanntermaßen bei uns ja zumindest ist dann die Alpenfestung nur noch gewesen. Mhm. Und da ist jetzt diese Idee der Verteidigungslinien ja sehr deutlich geworden, auch in der Propaganda des Deutschen Reichs. Ne? Also eben diese ganzen Begrifflichkeiten wurden dann sehr aktiv verwendet, auch unterschiedliche Begrifflichkeiten. Es war nicht immer der Südostwall an der Stelle, ne? Das war ja dann auch
Reichsschutzstellung.
Reichsschutzstellung, sowas, danke. Ja, und im Prinzip kann man jetzt sagen, dass das sich immer weiter halt auch einfach in Richtung Westen, in Richtung Kerngebiet des Nazi-Deutschlands weiter vorgelagert hat mit den Erfolgen der Roten Armee in erster Linie. Nicht nur, es hat auch Festungen in Italien gegeben, da waren es dann die Westalliierten oder natürlich auch in Frankreich dann nach der Landung. Aber jetzt für uns vor allem eben die Rote Armee. Sodass wir dann jetzt eigentlich sehen, und da wird es jetzt wirklich langsam kritisch, wenn wir so ins Jahr 1944 kommen. Also da haben wir jetzt ein Jahr eigentlich Defensivkrieg hinter uns, so auf die Art. Da steht die Rote Armee vor Ungarn de facto. Ungarn ist nach den Karpaten also ein relativ schwer zu verteidigendes Gebiet. Wir werden sehen, es gibt schon Stellen, die man relativ lange halten kann. Budapest zählt dazu, ne? Da werden wir heute nicht so viel drüber reden, aber das war eine schier endlose Schlacht, 4 Monate lang da um diese Stadt, aber im Großen und Ganzen, wer schon mal in Ungarn war, kann sich vorstellen, topografisch, allzu viel kann man da nicht machen, was Festungen angeht, ne? In der flachen Puste. Das hat man auch gewusst und hat dann eben angefangen, verstärkt wieder solche Wälle auszuheben und da eben zu versuchen, mit menschgemachten Verteidigungsanlagen den heranrückenden Sowjets entgegenzustellen. Und da ist jetzt die Idee des Südostwalls auch wieder aufkommen. Weiter östlich hat es aber auch noch gegeben, da gibt es die Susannenstellung, so, die eigentlich nur ein paar Kilometer von da im heutigen oder auch damals im ungarischen Gebiet war, aber auch weiter östlich davon, ne? Das hat sich auch fortgesetzt. Und wenn wir jetzt eben ins Jahr 1944 schauen, dann wird jetzt auch hier in der Region diese Idee, dass man diesen Südostwall jetzt mal wirklich baut, schon relativ akut.
Es hat ja aber auch kuriose Ideen gegeben, dass man sozusagen die Donau bei Hamburg aufstaut und dann im Bedarfsfall das ganze Hamburg vorgelagerte Gebiet, also Nordwestungarn flutet und damit so unpassierbar macht für die Rote Armee. Ja.
Wo ich mir denke, wie viel Wasser wollten die bei Hamburg eigentlich aufstauen, dass sie die gesamte pannonische Ebene damit fluten oder die nördliche? Naja,
ja.
Aber megalomanisch waren da einige Menschen in dem Regime, also von dem her.
Es ist ja ohnehin nicht so weit gekommen, was aber tatsächlich angelegt wurde, beziehungsweise womit begonnen wurde, das ist dieser Südostwall, um den es heute gehen soll. Und ich würde sagen, schauen wir uns den jetzt gleich einmal an. Fahren wir raus.
Fahren wir raus im Wald.
So, und jetzt sind wir gleich da. Pass auf. Ja. Wenn Sie bitte aus dem rechten Fenster schauen wollen, oder auch aus dem linken, so erkennen Sie den ersten Panzergraben in dem Motto.
Das schaut so aus, ja? Da ist er.
Und das ist der Verbindungsgraben.
Spannend. So, da, es war eine unfassbar lange Autofahrt von dir daher. Ich würde schätzen, 4 Minuten sind wir gefahren. 5, weil der Konsti was vergessen hat. Aber auch mit dem Kreisfahren war das jetzt kein Thema. Man wird dieses Viech ums Mikrofon fliegen hören. Hier ist ein bisschen was los. Jetzt stehen wir vor einer Grube.
Das stimmt, ja.
Aber dazu kommen wir ja noch. Aber was machen wir da jetzt überhaupt so, Michi?
Genau, wir stehen jetzt hier vor diesen Relikten, die überblieben sind vom sogenannten Südostwall. Du hast ja schon eingangs erwähnt ein bisschen, was das ist. Und jetzt steigen wir ein und machen ein bisschen detaillierter, worum es konkret jetzt geht bei diesem sogenannten Südostwall oder bei der Reichsschutzstellung. Konkret haben wir ja schon gesprochen, dass eben nach Stalingrad die deutsche Wehrmacht von sozusagen einer offensiven Armee sich in eine defensive Armee wandeln hat müssen, zwangsläufig.
Mittelmäßig erfolgreich.
Ja, die Defensive geraten ist und alle Schutzstellungen, die gebaut worden sind, alle Wälle von der Roten Armee einfach überrollt worden sind. Und das hat dazu geführt, eben nach, wie gesagt, einer Reihe von politischen und militärischen Niederlagen, dass die Führung des Deutschen Reiches in Person am Adolf Hitler dann auch angefangen hat, Defensivstrategien ausarbeiten zu lassen, und im Frühjahr 1944 ist dann so sukzessive diese Entscheidung herausgekommen, dass man den sogenannten Südostwall oder die Reichsschutzstellung anlegt. Ja?
Jo.
Und genau, das Ganze ist passiert mit dem Führerbefehl, glaube Nummer 10. Nummer 10. Und in diesem Führerbefehl sind dann die Gauleiter, die es da auf dem Gebiet des heutigen Burgenlands gegeben hat. Das waren nämlich zwei, weil das Burgenland, das haben wir ja schon mal in einer anderen Episode gesagt, ist am 15. Oktober 1938 zweigeteilt worden. Nord- und Mittelburgenland Teil von Niederdonau und Südburgenland Teil des Gaues Steiermark. Und die beiden Gauleiter, also im Falle von Niederdonau war das der Hugo Juri und in der Steiermark der Siegfried Ulbereuter, die sind jetzt sozusagen politisch verantwortlich dafür geworden oder gewesen, diesen Südostwall anzulegen. Mhm. Ja. Jetzt hört sich das natürlich easy an. Ja? Die beiden, Juri und Ulbereuter, sind jetzt dafür verantwortlich. Ganz so einfach ist es nicht, denn die beiden hatten, wie soll ich sagen, einen Teil der Kompetenz, um diesen Südostwall anzulegen. Tatsächlich war ja die Kompetenz, Schutzstellungen zu bauen, eigentlich bei der Wehrmacht.
Ja.
Ja. Aber, wie soll ich sagen, nachdem die Wehrmacht jetzt sehr stark in die Defensive geraten ist und auch eben die erwähnten politischen und militärischen Niederlagen ab 43 dann halt zugenommen haben, ist halt der Einfluss der NSDAP innerhalb der Wehrmacht immer größer geworden.
Ja. Ja.
Und der Umstand, dass hier bei diesem Südostwall eben nicht nur sozusagen diese Gauleiter beziehungsweise dann, wie sie dann umbenannt worden sind, Reichsverteidigungskommissare verantwortlich waren, sondern eben auch das Militär ein Wort mitzureden hatte, war das ein bisschen eine kompliziertere Geschichte, diesen Südostwall anzulegen, weil die Kommunikation zwischen diesen beiden Teilen, also zwischen Armee und Partei, nicht wirklich gut funktioniert hat.
Ja, ja.
Ja. Die militärische Seite, da hat es zwei Wehrkreiskommanden gegeben oder Kommandos gegeben, nämlich 17 und 18, 17 für Niederdonau, 18 in der Steiermark. Und weil diese Kommunikation nicht wirklich gut funktioniert hat, sind dann sukzessive Umstrukturierungen vorgenommen worden. Im Oktober 1944 hat zum Beispiel die Führung übernommen oder diesen Wehrkreiskommandos überstellt war das Armeeoberkommando. Das wurde geführt von einem General von Vormann. Na, jedenfalls, also dieses Armeeoberkommando war sozusagen auch das Bindeglied dann zum Oberkommando der Wehrmacht. Also das heißt, da sind sehr viele Akteure zusammengekommen. Die Kommunikation zwischen diesen Stellen dürfte nicht sonderlich gut funktioniert haben. Und dieses, wie gesagt, Armeeoberkommando von unter General von Vormann hat dann auch aufgrund dieser Arbeiten, die hier abgeschlossen werden hätten sollen, den Standort verlegt. Die waren, oder der Standort war eigentlich in St. Gilden am Wolfgangsee.
Aha.
Eigentlich eine schöne Zentrale,
wenn man es nimmt. Machen, ne? Ja.
Und die haben dann die Zentrale verlegen müssen nach Heiligenkreuz, also in den Wienerwald.
Mhm. Auch okay.
Luftkurort
nehme ich an.
Na, jedenfalls hat es diese Umstrukturierungen gegeben. Im Dezember hat es dann noch eine Umstrukturierung gegeben, aber lassen wir das einmal, kein Name-Dropping. Jedenfalls ist dann ab im September 1944 dann tatsächlich der Befehl ergangen, diesen Südostwall zu bauen.
Ich meine, das war jetzt ja auch die Zeit, das habe ich vorher angeschnitten, wo es in Ungarn langsam wirklich eng wird mit der Verteidigung. Ne?
Genau. Also,
da rückt also die Rote Armee auch an, auf Richtung erstmal Debrecen und bald dann Budapest. Ne?
Mhm. Ja. Also Ungarn für die Wehrmacht de facto nicht zu verteidigen.
Ja.
Und deswegen fängt man an, hier entlang dieser Grenze, die ja heute nach wie vor die Grenze zwischen Österreich und Ungarn ist, diesen Südostwall zu bauen. Grundsätzlich war es so, dass zunächst einmal mit der Planung des Ganzen begonnen worden ist. In Niederdonau war das Ganze unter dem Kommando von einem gewissen Generalleutnant Johann Mirow. Die Planung hat so ausgesehen, und das trifft sowohl für Niederdonau als auch dann für die Steiermark zu. In der Steiermark war Generalleutnant Richard Zimmer verantwortlich dafür, dass das geplant und gebaut wird. Planungsarbeiten haben so ausgesehen, im Bereich Niederdonau hat man angefangen entlang der Linie von Bratislava bis zum Geschriebenstein. Das war so die Grenze zwischen eben Niederdonau und Ungarn, beziehungsweise ja, ja, heutiges Ungarn, heutiges Slowakei. Da hat man angefangen, zunächst einmal Geländevermessungen und Geländebegehungen zu machen. Mhm. Also wo kann man Gelände militärisch einigermaßen sinnvoll mit einbeziehen.
Schwierige Aufgabe wahrscheinlich, weil bis auf Hügel ist da ja nichts, ne?
Also. Genau, aber das hat man halt versucht, das Gelände so gut es geht auszunutzen, weil materiell hat die Wehrmacht ja de facto nichts mehr entgegenzusetzen gehabt, personell auch nicht. Also musste man das Gelände, die geografischen Gegebenheiten mit einbeziehen. Und das hat man sich halt angeschaut, wo ist es sinnvoll, und dann hat man angefangen, eben im September 1944 den Südostwall auszupflocken. Das heißt also, man ist mit Pflöcken den Südostwall abgegangen und hat die halt festgesetzt. Und hat parallel dazu auch angefangen, Pläne auszufertigen, wie denn jetzt die einzelnen Abschnitte zu gestalten sind. Also wie hat ein Laufgraben auszusehen, wie hat ein Panzergraben, ein Schützengraben auszusehen, Verbindungsgräben und so weiter.
Mhm.
Material für das, das werden wir dann vielleicht auch noch später sehen, hat es de facto keines gegeben.
Also Beton war eigentlich zum Vergessen zu dem Zeitpunkt, ne?
Kann man Mangelware.
Sagen. Ja. Holz, Erde.
Holz, Erde. Jedenfalls, diese Vermessungs- und Planungsarbeiten sind mehr oder weniger in der Kompetenz gelegen von diesen Generalleutnanten. Also genau, im Falle von Niederdonau war das so, diese Erkundungsstäbe waren aufgeteilt auf 5 Gruppen. Das heißt also, man hat nicht in Bratislava angefangen, ist das alles abgefahren, sondern da hat es halt Unterabteilungen gegeben, die das dann vermessen und bewertet haben.
Mhm.
Die Zusammenarbeit, wie ich schon gesagt habe, zwischen militärischen und politischen Stellen hat wirklich nicht gut funktioniert. In Niederdonau hat es sogar noch schlechter funktioniert als dann in der Steiermark.
Mhm.
Problematisch war auch, dass man mit Teilen des Südostwalls auch nach Ungarn ausweichen wollte, also ungarisches Gebiet mitnutzen. Konkret Sopron und auch Kösek, das wollte man mit einbeziehen in die Verteidigung. War politisch hochproblematisch, also das Deutsche Reich wollte da nicht mit Ungarn ins Gehege kommen.
Und da sind wir auch noch in der Horthy-Zeit, ne? Also das ist vor dem...
Na, selbst nach dem Regimewechsel, also als das Salaschi-Regime dann 1944 übernommen hat, war das wollte man das nicht machen. Deswegen sind auch die Gesuche im September in diese Richtung, dass man in Ungarn anfängt, diesen Südostwall zu graben, abgeschmettert worden. Aber, im November, am 5. November 1944 ist dem dann doch stattgegeben worden. Das heißt, im Raum Sopron und im Raum Günz oder Kösek verläuft dieser Südostwall eben auch auf ungarischem Gebiet.
Okay.
Ja. Beziehungsweise gibt es sogar im Südburgenland, bei Rechnitz beispielsweise, auch Vorposten vor diesem Südostwall, der auf ungarischem Gebiet liegt.
Ja.
Ja, aber das ist eher Ausnahme denn Regel.
Mhm.
Der Südostwall selbst war aufgebaut in mindestens 2 Linien. Also es gibt eine A-Linie, die ist dann so direkt an der Grenze.
Da sind wir jetzt quasi, ne?
Das ist der Ort, an dem wir jetzt stehen. Und der A-Linie nachgelagert, ein paar Kilometer nachgelagert, war dann die B-Linie.
Mhm.
Die wäre beispielsweise da in Nikic nicht direkt an der ungarischen Grenze, sondern verliefe parallel zur Straße Richtung Deutschkreuz oder geht dann weiter nach Kroatisch Minihof, Kroatisch Gerasdorf, also so in der Gegend. Es hat dann phasenweise auch noch eine C-Linie gegeben, war aber auch eher Ausnahme denn Regel. Und entlang dieser Linien, also der A-Linie, hat es auch Posten gegeben oder Ortschaften gegeben, die zu einer unter Anführungsstrichen Festung hätten ausgebaut werden sollen. Mhm. Nikitsch-Minihof wäre eine solche Festung gewesen, Deutschkreuz wäre eine solche Festung gewesen, wobei in Deutschkreuz, wo man heute vielleicht noch hinfahren, hat es auch einen etwas größeren Kommandoposten oder war zumindest ein größerer Kommandoposten angedacht, mit immerhin einer Tiefe von 8 Metern schon ein bisschen sicherer.
Wobei man auch sagen muss, dieser Begriff Festung, das ist ja oft...
Ja, es ist propagandistisch überhöht, aber...
Oder oft auch einfach nur, dass es halt bis auf den letzten Mann dann verteidigt hat werden müssen, ob das jetzt wirklich festungsähnlich war, sei dahingestellt, ne?
Ja, ja,
vom
ja.
Aufbau her.
Ja, es war ja auch dann problematisch, wer soll das Ganze verteidigen, aber zu dem werden wir dann, denke ich, auch noch kommen. Es war ja nicht nur so, dass der Südostwall reine Grabungsarbeiten waren, sondern es wurde ja die gesamte Infrastruktur mit einbezogen in die Planung, das heißt Brücken, Zuglinien, Straßen, das war alles schon vorbereitet, entweder zur Sprengung oder zur Sperrung. Ja.
Ja.
Und zudem ist es ja dann da glücklicherweise auch nicht gekommen. Und weil wir es vorhin schon angeschnitten haben, wer hätte das Ganze denn verteidigen sollen? Eine Sache war, dass zurückflutende Wehrmachtssoldaten diesen Südostwall hätten besetzen sollen. Aber das Hauptkontingent wäre wahrscheinlich vom Volkssturm zu besetzen gewesen. Und Volkssturm, ich meine, der Verteidigungswert Volkssturm und Südostwall in Kombi ist de facto wertlos.
Ja.
Und dieser Volkssturm war erstens nicht nur deswegen wirklich wertlos, weil es de facto einfach Leute waren, die für den Krieg nicht mehr tauglich waren, weil sie zu alt waren oder weil sie zu schwach waren, sondern auch die Ausbildung dieses Volkssturms an der Waffe, das war ja eigentlich lächerlich. Ja, das ist den Winter 44 bis 45 übergelaufen im Schichtbetrieb. Und die Leute sind einfach auch sukzessive aus diesem Volkssturm entlassen worden, weil sie einfach untauglich waren.
Ja.
Im März 45 war de facto fast niemand mehr beim Volkssturm befähigt, irgendwie Widerstand zu leisten. Also das war, der Kampfwert war, wie gesagt, wie soll ich sagen, endenwollend.
Ja.
Ja. Genau. Und jetzt wäre natürlich die Frage, wie hat das jetzt konkret ausgesehen, technisch, dieses Ding, vor dem wir uns da jetzt befinden, diese Grube.
Dann kann man mal darauf hinweisen, dass es ja Fotos geben wird. Auf der Website nehme ich mal an, auf Instagram eventuell auch. Wie es auch sei, es wird auf jeden Fall in den Shownotes stehen.
Ja.
Und verlinkt sein. Kann man sich anschauen.
Genau. Wir stehen jetzt hier, das werden wir dann am Foto hoffentlich auch noch dokumentieren, vor einem sogenannten Panzergraben, von einer Schutzstellung, beziehungsweise eben vor einer Reihe von Lauf- und Verbindungsgräben.
Mhm.
Ja, diese große Grube, vor der wir stehen, da fährt ein Panzer rein. Ja, es schaut nur das Rohr raus.
Mhm.
Und dieses Rohr ist Richtung Grenze, ungarische Grenze ist da drüben, gerichtet und kann halt sozusagen, wenn der Feind im Anmarsch ist, in diese Richtung schießen.
Ja.
Und der Großteil des Panzers ist eben von Erde umgeben. Das heißt, der ist nicht zu treffen, außer von oben vielleicht. Ja. Mhm. Und alle Gräben, alle Panzergräben, die es da gibt, alle Schützengräben, MG-Gräben, sind verbunden mit Laufgräben. Die werden wir dann jetzt vielleicht ein bisschen abgehen.
Mhm.
Wir werden sehen, dass diese Gräben heute natürlich nicht mehr so tief sind. Also der Graben, vor dem wir da jetzt stehen, der ist, ich weiß nicht, wie tief wird der sein, vielleicht...
Boah, das
eineinhalb zwei Meter höchstens, ja. 2 Meter vielleicht gar nicht. Tatsächlich war das natürlich in seinen Dimensionen dero einst, also 44, 45, viel, viel größer. Konkret dieses Loch, vor dem wir da jetzt stehen, so ein Panzergraben, der war schon 4 Meter breit in seinen Dimensionen.
Kann sich das schon noch vorstellen. Ja.
Also doch ein schönes Stück größer als das, was wir da jetzt vor uns haben. Und das war die eine Sache. Das war sozusagen für den Schutz des Panzers hat man die eingegraben. Es hat aber auch Panzergräben gegeben, die dazu gedacht waren, dass sie ein Panzer nicht überqueren kann.
Hm.
Das heißt, der Sowjetpanzer in dem Fall fährt über diesen Graben, der gut getarnt gewesen hätte natürlich sein sollen, fällt rein und kommt nicht mehr raus. Mhm. Ja, die hatten auch jetzt ziemlich große Dimensionen, eben auch wie dieser hier 4,5 Meter in der Breite, 3,5 Meter in der Tiefe und nach unten hin verjüngend. Ja, also mehr oder weniger ein V, das in die Erde geschnitten worden ist und da kommt der Panzer, wenn er mal reinfällt, nicht mehr raus. Für so einen Panzergraben hat es die Arbeitszeit von 2 Wochen gebraucht.
Uff.
Also es gibt da auch detaillierte Pläne, die in Tagesetappen ablaufen. Also was ist am ersten Tag zu machen, was ist am zweiten, am dritten und so weiter, bis eben 2 Wochen vorüber sind. Also 14, 15 Tage für so einen Panzergraben. Also da kann man sich schon denken, dass das nicht unbedingt eine leichte Arbeit war.
Mhm.
Verschiedene Waffengattungen sind da auch untergebracht gewesen. Das Herzstück dieser A-Linie war immer so ein Panzergraben, der, wie bereits erwähnt, mit Lauf- und Verbindungsgräben verbunden war. Also wir haben es ja schon erwähnt, Material hat es keines gegeben.
Mhm.
Und es ist eine Anweisung auch ergangen, dass man nach Möglichkeit Material aus der Region, aus der Ortschaft zu verwenden hat für die Anlage, für die Sicherung dieses Südostwalls. Natürlich die Hauptmaterialien, die man da verwendet hat, Erde, dass man sozusagen nicht nur gegraben hat, sondern die aufgegrabene verwendet, Erde auch gleich als Wall benutzt hat. Das Ganze war dann auch mit Holz verstärkt, beziehungsweise vor diesen Gräben hat es dann auch noch sogenannte Faschinen gegeben. Das ist eigentlich so eine Art kleiner Reisigzaun, den man mit Stacheldraht auch verstärken kann.
Mhm.
Wobei Stacheldrahtzäune eigentlich eher selten waren. Es hat zeitweise, glaube ich, bei Deutschkreuz einen Abschnitt gegeben, der mit Stacheldraht gesichert war. Aber der Großteil dieses Südostwalls war eigentlich wirklich sehr, sehr schwach befestigt. Wie gesagt, hauptsächlich mit Holz. Ab und an, und das ist zum Beispiel in Deutschkreuz passiert, da hat man den jüdischen Friedhof derart geschändet, dass eben Soldaten angefangen haben, die Grabsteine von dem Friedhof zu nehmen und für Straßensperren oder für die Verstärkung des Südostwalls anzuziehen. Genau, und alle diese Systeme sind miteinander verbunden, sind erreichbar. Manche Stellen sind halt weniger gut ausgegraben, sind weniger tief gegraben. Da musste man dann halt sozusagen gebückt gehen, wenn man nicht getroffen werden musste. Und das Problem war auch, dass Material eben so ungenügend war, dass im Herbst, wenn es angefangen hat zu regnen oder als es dann angefangen hat zu schneien, viele Bauarbeiten schlicht und ergreifend wieder eingegangen sind.
Ja, ja,
da musste man das Ganze wieder anfangen, neu aufzubauen. Also, ja, in größter Eile errichtet und eigentlich Verteidigungswert gleich null. Genau, so sind jedenfalls diese Materialien hier verwurstet worden und das war natürlich nicht sonderlich gut. Alles hat nicht gut gehalten. Und wer das alles konkret gebaut hat oder wer konkret am Südostwall mitgegraben, mitgebaut hat, das werden wir uns dann bei der nächsten Station ansehen. Da fahren wir dann nach Deutschkreuz. Jetzt würde ich vorschlagen, marschieren wir mal ein bisschen so einen Laufgraben ab und schauen uns an, was davon übrig geblieben ist.
Machen wir.
Ja, wir haben jetzt den Ort gewechselt. Wir sind jetzt in Deutschkreuz, konkret in der Nähe des Schlosses Deutschkreuz, wo ungarische Jüdinnen und Juden untergebracht waren, die den Südostwall mitgegraben haben. Und wir sind stehen geblieben im Nikitscher Wald bei der Frage, wer denn jetzt den Südostwall konkret gegraben, gebaut hat. Da hat es jetzt mehrere Akteure gegeben. Seit 1938 hat es auch in Österreich eine sogenannte Notdienstverordnung gegeben, die dann, als es im September 1944 daran gegangen ist, den Südostwall zu graben, zu bauen, den Staat dazu ermächtigt hat, Baufirmen abzukommandieren für den Bau des Südostwalls, was dann auch tatsächlich passiert ist. Aber natürlich die Baufirmen, die es da noch gegeben hat, die haben natürlich kein ausreichendes Material gehabt.
Im Arbeitskräfte Norden, wahrscheinlich auch
Arbeitskräftemangel,
schwierig.
Arbeitskräftemangel, ganz großes Thema, weil halt Männer, die im wehrfähigen Alter waren und einigermaßen körperlich benannt in der Wehrmacht waren, 44, im Nordburgenland, so im Raum Eisenstadt, hat es scheinbar größere technische Unterstützung gegeben, Traktoren, Bagger und so.
Aber sogar da, ne, Treibstoffe wahrscheinlich auch überall ein Problem.
Das war überall knapp und man hat dann nicht nur eben Maschinen herangezogen für die Arbeit, sondern auch alles Lastenvieh, das man halt, dessen man habhaft werden konnte. Es gibt da, glaube ich, auch Berichte, dass Bauern aus Bayern herangezogen worden sind mit ihren Viechern, den Südostwall am Südostwall mitzuarbeiten. Ja, also das waren sozusagen die ersten Akteure, die haben Vorarbeiten und technisches Hilfsgerät soweit vorhanden. Da sind wir September 44. Ab Mitte September 44 hat man begonnen, den Südostwall dann tatsächlich auch zu bauen. Wie schon gesagt, dem sind vorausgegangen Auspflockungs- und Vermessungsarbeiten im September 44 und dann ab Mitte ist es konkret losgegangen mit dem Bau. Das war so die eine Gruppe, also reguläre Baufirmen. Dann hat es natürlich auch Freiwillige gegeben, die mitgearbeitet haben, die halt im Ort waren und gesehen haben, hui, da wird jetzt dieser, oder gehört haben, da wird jetzt gegraben, da mache ich mit. Wobei man bei Freiwilligen das Wort freiwillig vielleicht auch ein bisschen hinterfragen darf. Es wird sie schon gegeben haben, Leute, die aus einer Überzeugung heraus freiwillige Arbeit geleistet haben. Natürlich propagandistisch, wie soll ich sagen, in die Irre geführt in der Hinsicht, als man ja auch mit dem Südostwall noch gemeint hat, das Kriegsglück auf irgendeine Art wenden zu können oder zumindest die Sowjetarmee aufzuhalten. Also das war so propagandistisch überhöht. Beziehungsweise hat man vielleicht auch freiwillig mitgetan, weil man Angst hatte vor Repressionen von Seiten der örtlichen NSDAP. Das war so die zweite Gruppe. Es hat dann auch Parteiverbände gegeben, die mitgearbeitet haben, also Institutionen, die der NSDAP zuzuordnen sind, wie zum Beispiel die HJ, Hitlerjugend, da hat man mitgetan oder es hat ja jede Menge nationalsozialistische Organisationen gegeben, die da mitgetan haben. HJ ist nur eines der zahlreichen Beispiele. Das waren sozusagen unter Anführungsstrichen Freiwillige. Ja, also diejenigen, die mitgearbeitet haben aus mehr oder weniger freien Stücken. Und die zweite große Gruppe, das waren diejenigen, die unfreiwillig mitgearbeitet haben, am Südostwall mitgegraben haben, die unter Zwang sozusagen gearbeitet haben, Zwangsarbeiter. Da gibt es auch wieder mehrere Gruppen, die man unterscheiden kann. Es hat Kriegsgefangene gegeben aus den unterschiedlichsten Nationen, die halt im Laufe des Zweiten Weltkriegs in Gefangenschaft geraten sind und dann hierher abkommandiert worden sind, um zweierlei Arbeiten zu verrichten. Auf der einen Seite eben Schanzarbeiten am Südostwall ab September 44. Und wenn diese Arbeiten abgeschlossen waren für den Tag, hat man sie auch genutzt als landwirtschaftliche Arbeiter. Ja, Männer waren im Krieg, Landwirtschaft musste trotzdem betrieben werden. Da hat man dann eben die Kriegsgefangenen für diese Art von Arbeit herangezogen. Und eine Gruppe, deretwegen wir uns ja jetzt hier vor dem Schloss in Deutschkreuz befinden, die auch für die Schanzarbeiten am Südostwall eingesetzt worden ist, das waren Jüdinnen und Juden, die nach 1944, nachdem also in Ungarn das Szalasi-Regime das Ruder übernommen hat, auch zusammengetrieben worden sind und für diese Arbeiten sozusagen hier einquartiert gewesen sind, also nicht nur hier in Deutschkreuz, sondern an mehreren Standorten, von denen dann auch sehr viele umgekommen sind. Ich glaube, da wirst du uns jetzt noch ein bisschen detaillierter erzählen, wie das war.
Das hast du vorhin erzählt, aber das Mikro gar nicht angehabt. Es waren ja insgesamt 300.000 Menschen, hast du gesagt, die hier in irgendeiner Form gearbeitet haben. Ja. Jetzt alle Gruppen zusammen. Ne? Da merkt man jetzt schon, was für ein Ausmaß das ja trotzdem ist, ne? Und die Juden, Jüdinnen aus Ungarn sind jetzt ja unter den großen genannten Gruppen eigentlich die letzten, die so wirklich im großen Stil hier auftauchen. Mhm. Du hast das Salaschi-Regime erwähnt, das ist ab Oktober oder was dann später September, na, Oktober glaube ich, 44 Jahre an der Macht erst. Und das ist dann wirklich die großen Schübe, wo dann Juden und Jüdinnen aus Ungarn hierher kamen. Das ist dann echt erst so im Jänner, Februar 45 passiert. Relativ spät, schon auch nennenswerte Zahlen davor, aber im Großen und Ganzen dann in der Zeit. Und da kann man sich jetzt schon denken, da waren die Unterschiede doch recht enorm, ne? Also ich meine zu den Freiwilligen in Anführungszeichen sowieso, aber auch zu den Kriegsgefangenen nochmal, ne? Also Kriegsgefangene, es ist jetzt nicht so, dass das Deutsche Reich sich immer an das Kriegsrecht hier gehalten hätte und Kriegsgefangene so behandelt hätte, wie das hätte sein sollen. Aber im Großen und Ganzen war der Standard ein anderer. Also Kriegsgefangene wurden meistens oder zumindest, wo es möglich war, schon halt halbwegs trocken zumindest untergebracht, sind jetzt nicht in irgendwelchen schimmligen Kellern oder so gehängt, sondern auf den Scheunen oder irgendwelche, wenn es halt irgendwelche Häuser gab, natürlich nicht unbedingt jetzt angenehm, nicht immer hygienisch, aber schon nochmal was anderes. Mhm. Wenn wir jetzt in Richtung Juden und Jüdinnen schauen, da sind wir ja bei den letzten Baracken eigentlich angekommen. Also da werden Leute untergebracht, wo eben gerade irgendwie noch Platz ist, ohne die einfachsten hygienischen Grundbedürfnisse zu erfüllen und so weiter. Und da wird es jetzt dann wirklich tragisch. Ne? Also da haben wir jetzt dann diesen letzten Teil, wo ja auch zum Glück an vielen Stellen im Burgenland dran gedacht wird. Kann man sicher noch mehr machen. Ne? Und wir stehen jetzt ja eben genau hier vor so einer Stelle, wo das auch der Fall war, hier eben in Deutschkreuz. Ne? Wie heißt der Ort nochmal? Der Hof
das
da?
Das ist der ehemalige Meierhof.
Wo das eben genau auch so war. Ne? Da war halt einfach ein Stadel im Prinzip und da hat man die Leute dann halt irgendwie reingepfercht. Ja, und traurige Berühmtheit hat das Ganze jetzt nicht nur deswegen erhalten, weil hier Zwangsarbeit vollbracht wurde, wo sicher auch im Januar, Februar, Anfang März 45 schon viele gestorben sind, sondern dann nochmal vor allem, weil dann in Richtung Ende März es zu einer ganzen Reihe an Massakern an diesen jüdischen ArbeiterInnen hier gekommen ist. Das bekannteste ist da jetzt sicher Rechnitz, das, wo wir heute aus letztendlich Energiegründen nicht hinfahren, da hätten wir jetzt eine Stunde hinfahren und wieder zurückfahren müssen. Da kannst du sicher noch mehr Details geben, aber im Prinzip war das dort ja so eine, eben auch so eine Arbeitskolonne an mehreren hundert Zwangsarbeitern aus Ungarn, eben Juden und Jüdinnen, im Zuge einer Feier auf dem Schloss dort von den Batjanis da ja, ermordet wurden, beziehungsweise.
Ja, die Sache mit Rechnitz ist halt, es wurde gefeiert im Schloss der Batjani. Mhm. Und dann ist der Anruf gekommen und die Feier oder die Partygäste haben sich Waffen zugelegt oder haben Waffen bekommen, sind aus dem Schloss dann zum späteren sozusagen da dort gefahren, also das irgendwo in der Nähe des Kreuzstadels war.
Wird ja bis heute gesucht, also man weiß
nicht, wo die Gräber sind. Die Gräber werden gesucht, man hat sie immer noch nicht gefunden, es hat mehrere Anläufe gegeben. Und jedenfalls ist man dann, nachdem man diese Juden und Jüdinnen dort erschossen hat, wieder zurück aufs Schloss und hat weiter gefeiert.
Ja, genau,
also das ist so der Beitrag der Batjanis, wenn du so willst.
Ja, also im besten Fall Duldung und ja, alles andere kann man sich überlegen. Kein Ausnahmefall, wie gesagt. Ne? Es, auch wo wir jetzt sitzen, sind in einem vielleicht kleineren Ausmaß solche Dinge passiert. Es gab Erschießungen, es gab auch einfach zu Tode prügeln oder was auch immer in diesen Endphasenverbrechen wird es, glaube ich, genannt, in diesem wunderbaren quasi Amtsdeutsch. Aber es gibt auch andere Beispiele, die wirklich relativ groß waren in der Zahl, wo halt wirklich so Zahlen variieren. Ne? Zum Beispiel in Deutschschützen, da sind 60 bis 80 Menschen ermordet worden, soweit man sagen kann. Wo wirklich so heute weniger darüber geredet wird, auch ganz komische Situationen irgendwie in so einem Lager, wo eigentlich die Situation verhältnismäßig gut war davor. Das war irgendwie so eine, was es ja auch öfter gab, ne, da waren halt mehrere hundert ZwangsarbeiterInnen und irgendwie vier Aufpasser oder so. Das war halt einfach dann zahlenmäßig so, dass tatsächlich gar nicht so hart durchgegriffen wurde für eine gewisse Zeit. Und dann kam doch dann irgendwann der Befehl so, ja, jetzt erschießen wir die, und es ist dann halt in so Kolonnen dann losgegangen, und ich glaube, es waren die ersten 3 Kolonnen, man ist sich, glaube ich, nicht so ganz einig, die dann tatsächlich dort ermordet wurden, deswegen auch ein bisschen die Unsicherheit, 60, 70, 80 Menschen. Und das hat sich eigentlich nicht nur im Burgenland, aber vor allem im Burgenland, aber eigentlich entlang der gesamten Ostgrenze des Reichs, entlang dieses Walls, aber auch dahinter, durchgezogen. Und damit hat es ja nicht geändert. Ne? Also viele der dann Überlebenden, die wurden ja weiter westlich getrieben. Ne? Da ging es dann in Gewaltmärschen erstmal Richtung Hartberg, was dann so ein erstes, so ein Sammelort war. Und wer das irgendwie überstanden hat, ist dann halt weiter Richtung Mauthausen letztendlich getrieben worden. Und da ist es dann endgültig eigentlich fast unmöglich zu sagen, wer wann wo gestorben ist. Also das verwischt sich ganz
oft. Das waren dann so die sogenannten Todesmärsche, wo es der Zivilbevölkerung dann auch bei Strafe verboten war, den dort transportierten oder marschierenden Wasser oder irgendwas zu essen zu geben. Ja. Also das stimmt schon, Erschießungen ist die eine Seite, die andere Seite, die zu ziemlich hohen Todesraten bei der Unterbringung von Jüdinnen und Juden geführt hat. Das waren einfach die Umstände, unter denen sie einquartiert und eingepfercht waren. Ja, also wir wissen von wirklich katastrophalen Unterbringungsverhältnissen, wo das Heu einfach nicht gewechselt worden ist, schimmelig, feucht war.
Ja, ja.
Wenn du dir das vorstellst, im Winter, wenn die Brunnen auch noch zufrieren und dann hast du überhaupt keine Versorgung und keine Möglichkeit, irgendeinen Mindeststandard an Hygiene aufrechtzuerhalten, da kommen natürlich auch die Krankheiten. Typhusepidemie hat viele Jüdinnen und Juden, die eben eingepfercht waren auf engstem Raum, auch dahin raffen lassen.
Ja, also,
es waren nicht nur Erschießungen, es waren eben auch die Bedingungen, unter denen Jüdinnen und Juden da einquartiert waren, eingepfercht waren. Also wirklich unwürdig, muss man sagen. Du hast es eh erwähnt, also Kriegsgefangene in Schulen, in Ställen, in Scheunen untergebracht, aber bei Jüdinnen und Juden hat man da überhaupt keine Rücksicht auf irgendwelche Mindeststandards gelegt.
Und es ist halt dann natürlich im Rückblick, ich meine, es ist so und so eine Tragödie, aber wenn man dann halt nochmal bedenkt, dass das halt einfach alles auch dann im Jänner, Februar, März, also im März waren, Ende März waren diese großen Massaker, die wir angesprochen haben, April, wo der Krieg eigentlich kurz vor dem Ende steht, da sind diese Sachen dann richtig gehäuft gekommen. Ja, da war halt dann auch noch der Winter, da waren die Typhusepidemien, da waren die Erschießungen zu einem Zeitpunkt, wo das ja alles eigentlich vorbei war auf einer militärischen Ebene. Ne?
Ja, militärisch vorbei, ja, aber man muss dann aus Sicht der Täterinnen, Täter, das auch so verstehen, dass nach dem Krieg wieder, wenn dann die Besatzungsmächte da sind, über sie geurteilt wird. Mhm. Und deswegen fängt man auch an mit diesen Massenerschießungen, auch um potenzielle Zeuginnen, Zeugen aus dem Weg zu räumen.
Ja, klar. Und das hat ja auch in vielen Fällen tatsächlich funktioniert. Ne? Da gibt es einige Beispiele von relativ hochrangigen Leuten, zumindest hier vor Ort, die an Erschießungen beteiligt waren oder die einfach auch diese Verhältnisse mit aufrechterhalten haben, die teilweise danach sogar in Deutschland oder in Südafrika in einem Fall oder einer sogar in Kanada oder so, also wirklich in an verschiedensten Orten noch jahrzehntelang dann mehr oder weniger unbehelligt weitergelebt haben. Also das ist halt auch die andere Seite dieser Tragik.
Ja, unter anderem der Storms, der ja in Deutschschützen an diesem Massaker beteiligt war und der bis zu seinem Lebensende im Telefonbuch unter seinem richtigen Namen zu finden war. Auf die Art ist man ihm ja auch drauf gekommen oder hat man ihn ausfindig gemacht.
Ja, aber da war er 90.
Genau.
Ja. Ja, und wenn man das alles jetzt so im Blick hält, ne, ist es dann schon zumindest überraschend, wenn nicht erschreckend, dass es abseits der wirklich markanten Beispiele, die ja doch auch viel mediale Aufmerksamkeit kriegen, über Rechnitz haben wir geredet, das wäre jetzt so das Paradebeispiel, ne, wird wenig daran erinnert. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel, jetzt sitzen wir da in Deutschkreuz vor diesem Hof, der auch, wenn auch natürlich in deutlich kleineren Ausmaß, so ein Schreckensort war. Ne? Da gibt's keine Tafel und den Südostwall in Anführungszeichen hinab und hinauf gäbe es viele dieser Orte und wirklich viel erinnert wird daran in Wirklichkeit nicht, oder?
Ja, also hier direkt an dem Ort, wo dieses Lager sich befunden hat in Deutschkreuz, gibt es meines Wissens nach, und wir sitzen davor, sehe ich auch nichts. Vielleicht ist im Inneren was montiert, wir wissen es nicht. Hm. In Deutschkreuz ist es halt so, dass diejenigen, die da umgekommen sind im Zuge dieser Endphasenverbrechen, gibt es einen Gedenkstein am jüdischen Friedhof in Deutschkreuz, wo so eine Platte steht, und dort wird dieser Opfer des Südostwallbaus hier in Deutschkreuz schon gedacht. Aber generell ist sozusagen diese Erinnerungskultur an den Südostwall, denke ich, eher wenig ausgeprägt. Es gibt noch die Generation, die das in irgendeiner Form miterlebt hat, als Kinder eventuell, oder die als Kinder dann nach dem Krieg noch diese Gräben gesehen haben, sich vielleicht an die Arbeiten erinnern können, wie das wieder zugeschüttet worden ist oder so, oder in den Gräben zum Teil noch gespielt haben.
Wollte gerade sagen, da gibt es wahrscheinlich eine Generation an Kindern, die in den Gräben Bernhard gespielt haben in den 40ern und 50ern. Ne?
Genau, ja. Aber diese Generation stirbt, denke ich, sukzessive aus, und wenn diese Generation ausgestorben ist, sieht es mit der Erinnerung um den Südostwall, denke ich, eher dürftig aus. Also es ist, denke ich, schon eine sehr akademische Debatte, ja. Das schon. Also in Diplomarbeiten wird das immer wieder behandelt oder in sonstigen Publikationen. Aber in den Orten selber ist das, glaube ich, nicht mehr so stark präsent. Obwohl es natürlich immer wieder noch diese Relikte gibt. Wir waren ja heute bei diesen Schützengräben, Panzergräben. Das sind ja sichtbare Relikte. Aber ich bin überzeugt davon, wenn man unsere Generation noch befragt, was ist das? Denke ich, ziemlich sicher sagen zu können, dass ein guter Teil nicht mehr weiß, was das denn da konkret ist und was an diesem ganzen Thema dranhängt.
Vor allem, weil ja wahrscheinlich sogar Leute, die sich damit nicht beschäftigen, aber die vielleicht schon sich damit mit Geschichte, Politik, was auch immer, ein nahe Verhältnis haben. Ne? Mhm. Wahrscheinlich wäre die häufigste Antwort, wenn du Leute fragst, was ist das? Oh, irgendwas im Kalten Krieg, Eiserner Vorhang oder so. Wahrscheinlich die, was die Leute raten würden. Könnte ich mir gut vorstellen.
Genau, das wäre so die, denke ich, naheliegendste Rateoption. Hm. Ja. Aber dass eben gegen Kriegsende geschanzt wurde entlang dieses Südostwalls, dass hier Menschen umgekommen sind. Ja, vielleicht, ich meine, das eine Beispiel, das am häufigsten immer wieder auch in den Medien ist natürlich Rechnitz mit den vielen Grabungsarbeiten, aber da treten die Schanzarbeiten bzw. das Gedenken an den an die Toten des Südostwallbaus, denke ich, eher als Schlagwort in den Hintergrund. Da geht es wirklich um diese Endphasenverbrechen an Jüdinnen und Juden, die ein Teilaspekt des Südostwallbaus sind. Ja. Es ist auch vollkommen okay, dass dessen gedacht wird, ist auch gut so. Aber ich denke eben so, für den gesamten Südostwallbau könnte man, denke ich, in der Gedenkkultur ein bisschen mehr machen, ist ausbaufähig. Dobro, mi smo došli v hrvatski dio ovoga podcasta.
Tako
je. Dragi Ralf, mi smo se sad pominali za takozvani jugoistočni nasip. To je bila naša današnja tema. A moje pitanje na tebe, ili ja imam zapravo dvoje pitanja. Pitanje je dan, čaj je sada ostalo od toga jugoistočnog nasipa, na primjer i za tebe, kako je to sad bilo za tebe, da smo denas bili za istinu kod ti mesti, kada je to koč bilo, pa kada se još denas mjeruča vidi. Prvo pitanje. Drugo pitanje je, čaj je sada de facto bil ta jugoistočni nasip vridan? Je čak doprimil za vojnike, ki su bili kvazi ovde komandirani da bi ga bili, od tazvanoga Volkssturma, ki bi bili komandirani da branidu
recimo
da ta jugoistočni nasip ili je bilo se za man?
Pa mislim, za drugo pitanje više manje je jasno da je to sve bilo za ništa. Na kraju nikad nije bilo Gotthoff on Nasip, to je bylo recimo work in progress cijelo to vrijeme, jer nisu imali dosta novca, nisu imali materijala, nisu imali dosta ljudi za to. I zbog toga kad je Crvena armija došla do gradišća, do Austrije, to onaj Nasip nije bio gotov. I zbog toga više manje je bilo svejedno za Rusiju, za sovjetsku armiju, jer koliko ljudi su bili u gradišću koji su borili u Nasipu, više manje niko nije tamo borio i ništa branio.
Da, no, kot sam, ja mislim, kad smo bili v Lozi Rekal, je da ta takozvani Volkssturm zapravo niž ni bil vridan in niso imali personala, ki bi se bil to te mogel postaviti, pa zaistino braniti ta jugoistočni nasip protiv vojaki iz Ruske ili iz Markade, Sovjetske unije. To je jedno, ali to znači, mi moramo subsumirati, jugoistočni nasip ni bil vridan Fefe Duana.
Tako je. Baš tako. I to uvijek, i svugdje to vidiš. Mislim da je bilo u Južnom gradišću. Oni su imali onaj nasip, nije bilo gotov, ali dosta dobro, recimo, u relativnom smislu. Da. I recimo u aprilu 45. bilo bi moguće to braniti. Ali ni vojnici Volkssturma, ni ljudi koji su tamo bili i nisu ih bili toliko, ali bili su, oni nisu ni znali da ima ovaj nasip, da to postoji, ali ne u sve ovoj regiji, jer to nije bilo komunicirano. Znači, na kraju to je bilo bez veze. To je više manje to. Ima par mjesta, recimo u Austriji, gdje smo vidjeli neki malu bojnu, nešto tako, ali to, mislim, nije to tako važno. A prvo pitanje je, šta danas vidiš? Pa, zanimljiv je, naravno, ali ne vidiš toliko. Mm-hmm. Kad smo bili u šumi, pa vidiš ovaj neki, šta je?
Graba.
Grab, da. A, mislim, ako znaš šta je to sad jugoistočni nasip, onda je to zanimljivo i možeš to pogledati. Ako znaš cijelu povijest i ako znaš cijelu priču, onda to još uvijek mislim da te to nešto kaže o prošlosti, ali ako to ne znaš i nema ploče, nema takve stvari u šumi, ne možeš znati ako nisi to prije čitao nekako. I zbog toga mislim, ne postoje toliko.
To znači, ako si ti sad v Lozi, pa se to ti mimo šijeteš, bi ne bi znal, če je to?
Pa, mislim da ne. Pa možda bi to onda tražiti nešto i da pročitam nešto malo, pa to onda nakon toga možda razumijem, ali ako to samo vidim negdje, ja bi mislio da je to nešto, ne znam, šta je, ajsa na forhang, nešto tako, to bi ja mislio. I spog toga sam to i rekao malo ranije, jer onaj nasip za mene nije to, nije velika priča, nije, ja nisam ništa znao od toga.
Onda bi rekao, smo za denas skroz, pak ja se veselim na drugi put, až ja mislim drugi put ćemo se opet ovako vidjeti, kod evo denas
bilo. Ako izgleda, ako sve to bude kao smo planirali.
Kako smo je planali ili planirali.
Tako. Onda se opet vidimo u gradišću sa par tjedana.
Da.
I pa vidjet ćemo šta ćemo raditi. To nećemo sada...
Može biti jako spodobna tema. Ćemo vidjeti.
Vidjet ćemo.
Ali, ćemo se veseliti na to. Paše.
Aj.
Onda ti još želim lip žitak, bud.
I mi se čujemo.
Mi se čujemo, pa vidimo drugi put opet. Ne?
Tako
no
je.
No onda. Ćao, čao.
Ćao, čao.
umdrehen. Wir müssen nochmal umdrehen.
Ja.
Das ist aber gar nicht nochmal.